Ein Familienvater befindet sich im Ausland und er erfährt, dass seine Lieben in herausfordernden Schwierigkeiten stecken zu Hause. Und bedingt durch die Umstände hat er nur die Möglichkeit, schriftliche Anweisungen zu geben, um sie dort in dieser Situation zu unterstützen. Wie wird er seinen Brief wohl beginnen? Sicherlich nicht mit einem Smalltalk. Er wird wohl die wichtigsten Punkte erwähnen und dann im Verlauf des Briefes auf die Details eingehen. Und wie wird er wohl seinen Brief abschließen? Mit Sicherheit wird er nochmal auf die wichtigsten Dinge zurückkommen, um sie nochmal den Familienmitgliedern warm ans Herz zu legen. Ja, und in gleicher Weise tut es Johannes mit seinem Brief, den wir als Buch der Offenbarung kennen. In der Betrachtung dieses Briefes kommen wir heute zum Epilog, also dem Nachwort, wo die Vision ein Ende findet, also zum Abschluss kommt und der Engel Gottes, so wie Jesus Christus selbst, abschließende Worte an die Gemeinde Gottes richten. Lasst uns aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 22. Wir lesen die Verse 6 bis 15. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Offenbarung 22, die Verse 6 bis 15. Und er sprach zu mir, die Rede ist von dem Engel, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nah. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Herr Jesus, wir kommen heute zu dir. Wir halten dieses wunderbare Buch in den Händen. Und wir danken dir von Herzen, dass du uns die Offenbarung geschenkt hast. Dass du uns, Herr, der du unser Hirte bist, leitest auf dem Weg in die Herrlichkeit. Du überlässt uns nicht unserem Schicksal. Du zeigst uns, worauf es ankommt. Du zeigst uns, wie wir das Ziel erreichen. Du hilfst uns, die Dinge, die um uns herum geschehen, richtig einzuordnen. Danke dir, Herr, für diese Liebe und deine Gnade. Nun wollen wir uns mit diesem Abschnitt beschäftigen und wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du unser Herzen dazu bereitest, dass du mich fähig machst, dein Wort weiterzugeben, dass du dadurch verherrlicht wirst und dass wir angespornt werden, in der Heiligung zu leben vor dir, um den Platz auszufüllen, den du uns zugewiesen hast. Herr, wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommst. Mache uns dazu bereit. Amen. Amen. Wie ich schon erwähnte, greift Johannes hier nochmal einige Punkte aus seinem Vorwort auf. Und es sind im Wesentlichen drei Punkte, die ich uns kurz vorhalten möchte. die sich in den Versen 6 und 7 befinden. Der erste Ausspruch lautet: Der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Fast wörtlich finden wir diesen Wortlaut sofort im ersten Vers in Offenbarung 1,1. Die Gemeinden sollen also erfahren, warum das, was wie ihnen widerfährt und widerfuhr, geschieht, wie sie es einzuordnen haben und dass sie sich darauf einstellen können, was auf sie zukommt. Es sind Ereignisse, die bald geschehen müssen, also von Gott bestimmt sind. Der zweite Punkt, der sich hier wiederholt in dem Nachwort, ist der Ausruf: Und siehe, ich komme bald. Wir haben jetzt auch schon im Nachwort gesehen, dass dieser Ausruf noch zweimal wiederholt wird. In Kapitel 1, Vers 7 finden wir ihn zum ersten Mal mit den Worten: Siehe, er kommt mit den Wolken. Der dritte Punkt, der wiederholt wird: Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Hier in Offenbarung 22,7 ist es die sechste von sieben Seligpreisungen. Wir haben sieben Seligpreisungen in der Offenbarung. Die erste findet sich in Kapitel 1, Vers 3 und die lautet sehr ähnlich wie hier die sechste: Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. So, im Laufe unseres Textes finden diese drei Punkte Vertiefung. Wir werden also noch mehr uns mit diesen drei Punkten beschäftigen. Das Buch der Offenbarung, oder man kann es auch das Buch der Entschleierung nennen, entspricht nicht der Fantasie des Johannes. Es ist auch kein Versuch, das Leiden der Christen damals in Bilder zu fassen. Es ist auch nicht ein Traum, den Johannes hat mit einem Happy End der Gemeinde Jesu. Es sind, wie in Vers 6 ganz klar betont, Worte, die gewiss und wahrhaftig sind. Worte, die der Gott der Geister der Propheten durch seinen Engel an Johannes weitergab. Oder wie es in Offenbarung 19,10 heißt: Es ist das Zeugnis Jesu. Jesus lässt seine Gemeinde nicht im Dunkeln tappen. Er ist der Hirte. Er ist ihr Weg durch Leiden hindurch in die ewige Herrlichkeit, in die ewige ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Die Offenbarung ist der Gemeinde gegeben, damit sie den beschriebenen Ereignissen bewusst entgegengeht, in dem Wissen, dass sich in allem der Plan Gottes erfüllt. Dabei soll sie aber stets die immer wiederkehrende Ankündigung Jesu im Fokus haben. Wie lautet die? Siehe, ich komme bald. Die Gemeinde soll sich immer wieder damit trösten, dass sie sich in der letzten Epoche der Heilsgeschichte befindet. Je näher dieser Tag des Herrn kommt, desto hitziger setzt der Widersacher alles daran, der Gemeinde zu schaden. Sei es durch Verfolgung heftigster Art oder durch sanfte Verführung. Daher steckt in der ersten und sechsten Seligpreisung auch eine Aufforderung: Bewahre diese Worte der Weissagung. Bewahre diese Worte der Weissagung. Und hier ist nicht ein Aufbewahren oder ein Sich-Merken gemeint, sondern ein Verinnerlichen. Es sagt so viel wie: Richte dein ganzes Leben immer stärker danach aus, was in diesem Buch geschrieben steht. Besonders deutlich wird dies bei den Sendschreiben zu den Gemeinden und in dem Textabschnitt, den wir heute und das nächste Mal haben. In den Versen 8 bis 9 steht Johannes am Ende der Vision vor dem Engel, der ihm diese gewaltige Botschaft übermittelt und gezeigt hat. Johannes ist von der Herrlichkeit, von dieser Tiefe, dieser Botschaft so überwältigt, dass er niederfällt und im Begriff ist, den Engel anzubeten. Der Engel, was tut er? Er weist ihn zurecht und macht ihm klar, dass er, also der Engel, ebenso ein Knecht Gottes ist wie Johannes, wie die Propheten und alle, die das Zeugnis Jesu bewahren. Der Engel weist ihn darauf hin, dass er allein Gott anbeten soll. Alles andere ist Götzendienst. Interessanterweise berichtet Johannes diesen schwerwiegenden Fehler zweimal. Wenn wir einige Kapitel zurück, in Kapitel 19, Vers 10 nachschauen, da finden wir fast das Gleiche nochmal beschrieben. Und zwar ist es, wo ihm, dem Johannes, die Hochzeit des Lammes vor Augen geführt wird, da fällt er ebenfalls nieder vor dem Engel, um ihn anzubeten. Und der Engel reagiert ganz genauso, in gleicher Weise. Da stellt sich natürlich die Frage, warum offenbart uns Johannes hier seine Schwäche? Warum teilt er es der Gemeinde mit? Weil Johannes die Gefahr kennt, die uns allen Kinder Gottes ebenso anheim ist, solange wir noch in diesem verdorbenen Fleisch sind, dass in einer Begeisterung die Gefahr besteht, nicht den Urheber anzubeten, sondern den Botschafter. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ergangen ist. Ich muss gestehen, ich habe es in meinem Leben tatsächlich auch schon oft getan. Und zwar ganz besonders, wo ich so über den Tellerrand der früheren Gemeinde mal so hinübergeschaut hatte und auch mal andere Prediger kennengelernt hatte und begeistert war von der Tiefe und von dem Inhalt der Botschaft. Und ich habe mich dabei auch ertappt, dass ich dann anfing, diese Personen sehr zu huldigen, so dass ich alle Fragen, die in meinem Leben so entstanden, dass ich da die Antwort bei ihnen suchte. Nun, es ist nicht verkehrt, sich Rat zu holen von weisen Brüdern oder Predigern. Aber die Frage ist, wer steht im Fokus? Wen bete ich an? Von wem bin ich begeistert? Und ich kann mich gut erinnern an einen Ausspruch, den vor einer längeren Zeit Jörg mal tätigte, wo wir den Korintherbrief betrachtet haben. Da sagte er, die beste Predigt ist, wenn der Prediger anschließend nach der Predigt unbemerkt wieder verschwindet und die Gemeinde ist damit beschäftigt, sich über den Inhalt der Predigt auszutauschen. Und nicht, wenn die Gemeinde um den Prediger wie eine Traube ist und ihn huldigt. Und ich glaube, das hilft uns auch hier, dass wir immer wieder in der Botschaft Christus und den Heiligen Geist sehen, der uns die wunderbare Botschaft offenbart. Und dass wir nicht begeistert sind von Menschen, die lediglich Knechte Jesu sind. Weiter im Vers 10 fordert der Engel jetzt Daniel auf, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nah. Diese Aufforderung ist hier tatsächlich bemerkenswert. Warum? Weil mit dieser Aufforderung offenbart Gott Johannes, in welcher Zeitspanne der Heilsgeschichte Gottes sich die Gemeinde Jesu befindet. Deutlich wird dies, wenn wir hier zu Daniel 12 aufschlagen, und ihr könnt dort einen Finger drin lassen, Daniel 12 wird uns jetzt noch in weiteren drei Versen beschäftigen. Daniel 12, die Verse 4 und 9. Vers 4. Du aber, Daniel, halte das Gesagte unter Verschluss und versiegle das Buch bis zur Endzeit. Viele werden es dann durchforschen und so wird die Erkenntnis zunehmen. Das ist jetzt nach der Menge-Übersetzung. Und im Vers 9 ergänzend, Gehe, Daniel, denn die Offenbarungen sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Endzeit. Also diese Endzeit wird in der Offenbarung mit den 1260 Tagen oder den 3,5 Jahren angegeben und beschreibt die Zeit zwischen dem Erlösungswerk Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Für Daniel und seine Zeitgenossen lag die Erfüllung der Verheißung noch in weiter Ferne. Nicht so aber bei Johannes. Er befand sich mit der Gemeinde in dieser Zeit, in dieser Endzeit. Der entscheidende Sieg über Tod, Hölle und Teufel hat Jesus dort auf Golgatha schon errungen. Jetzt gilt es noch, dass sich die Erwählten im Ausharren bewähren, dass sie geläutert und zubereitet werden für die Ewigkeit. Zugleich soll auch das Böse ausreifen und den rechten, gerechten Lohn bekommen. Und dies führt uns zu dem Vers 11. Ihr könnt den Finger immer noch bei Daniel drin lassen. Vers 11 heißt es, wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Und wenn wir jetzt Daniel 12 dazunehmen, im Vers 10 wird es noch klarer. Und das ist hier das Schöne, wenn wir das Alte Testament vom Neuen Testament her lesen. Da heißt es, viele werden ausgesondert, gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln und kein Gottloser wird Verständnis dafür haben, während die Verständigen es verstehen werden. Wir sehen hier, also eine Zweiteilung, die unabdingbar ist. Und Johnson schreibt in seiner Auslegung zur Offenbarung folgendes, Zitat, in der Endzeit wird die Trennung zwischen den Geläuterten und Einsichtigen einerseits und den Gottlosen andererseits zunehmend deutlich und unumkehrbar werden. Hierzu müssen wir uns eines klar vor Augen stellen. Für Kinder Gottes ist das Leben in dieser verdorbenen Welt eine Zeit des Zeugnisses und der Heiligung oder Zubereitung. Die Frage stellt sich, wozu sind wir Kinder Gottes noch in dieser Welt? Wenn Gott uns auch errettet hat, kann er uns auch sofort zu sich nehmen. Es ist einmal das Zeugnis. Wir haben heute schon einiges darüber gehört, dass wir selbst das Zeugnis für die Welt sein sollen, damit Menschen gerettet werden. Und es ist die Zeit der Vorbereitung, der Bewährung, der Heiligung, wo Christus an uns arbeitet, uns vorbereitet für die Ewigkeit. Wir sind von Gott ausgesondert worden, werden von ihm gereinigt und geläutert, um für die Ewigkeit vorbereitet zu werden. Dazu möchte ich eine von den vielen Bibelstellen, die uns hier gegeben sind, zitieren. Das sind drei Stellen, die ich hier zitieren möchte. Einmal aus 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Wir haben es heute in der Eröffnung schon gehört. Aber ich liebe diese Verse wirklich sehr. Sie sind mir sehr oft eine Ermutigung gewesen, deswegen wiederhole ich sie noch einmal. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Ich lese nach der Menge. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen. Die nächste Stelle, 1. Petrus 4, 16 bis 19. Hier lese ich nach der NGÜ. 1. Petrus 4, 16 bis 19. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, Wie wird dann erst das Ende aussehen, das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken? Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Mensch ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und die letzte Stelle aus Philipper 2, die Verse 12 bis 15. Philipper 2, die Verse 12 bis 15, ich lese nach der Menge. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefallt. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr euch tadellos und lauter erweist als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit, unter der ihr wie helle Sterne in der Welt leuchtet. Wo beginnt das Gericht Gottes in der Offenbarung? Wenn wir jetzt die Offenbarung lesen, wir haben bei Petrus gelesen, dass Gott das Gericht in seinem Hause beginnt. Wo finden wir das in der Offenbarung? In den Sendschreiben. Nach der Einleitung beginnt Johannes, diese Sendschreiben zu notieren, die ihm der Engel weitergibt. Und in den Sendschreiben vollzieht Gott das Gericht an die Gemeinden. Mit anderen Worten, er weist die Gemeinden auf das hin, wo es noch im Argen ist. Er zeigt ihnen auf, wo sie sich noch von ihm heiligen und reinigen lassen sollen. Erst danach wird uns berichtet, was mit der Welt geschieht. Das ist das Prinzip Gottes, dass er hier in dieser Zeit, in der wir leben, auf dieser Erde, dass er uns jetzt hier vorbereitet, dass er uns hier reinigt und heiligt. Und das ist lauter Gnade. Würde Gott uns selbst überlassen, würde keiner von uns bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber genau das versteht die Welt nicht. Wie es uns in Daniel ja schon vorhergesagt ist, sie sagt sich, was habe ich schon davon, ein Christ zu sein? Schau sie dir doch an. Wenn Gott sie so sehr liebt, warum beschenkt er sie nicht mit allem, was das Herz begehrt? Sie hat dafür kein Verständnis, haben wir gelesen. Sie wird es nicht akzeptieren, sie wird es nicht tolerieren. Vielleicht ertappst du dich dabei, dass du als Christ kein Außenseiter sein willst. Du möchtest von ihr verstanden und respektiert oder zumindest toleriert werden. Vom Propheten Daniel wissen wir, kein Gottloser wird Verständnis dafür haben, während die Verständigen es verstehen werden. Also lassen wir uns nicht dazu verleiten, Kompromisse mit der weltlichen Lebensführung einzugehen, um nicht als Außenseiter dazustehen. Leider sind hier viele Christen gerade im Bereich der Anbetung und auch der Lebensführung eingeknickt und lassen Elemente zu, die dem Götzendienst entstammen. Wir sind in dieser Welt Ausländer, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Kommen wir jetzt zu Vers 12 und 13. Jetzt ergreift Jesus das Wort. Er stellt sich als der alles umfassende Herrscher vor. Er ist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Es gibt nichts, was vor ihm war. Es wird auch nichts geben, das nach ihm sein wird. Und er spricht, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Für diejenigen, die sein Zeugnis in dieser Welt bewahrt haben, wird der Lohn Segen sein. Denn sie werden endlich nach Hause kommen, wo sie nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind. Für diejenigen, die ihn als Herrn abgelehnt haben, wird der Lohn die Hölle sein. Das Gericht wird ihre gottlosen Taten aufdecken und verurteile. Und jetzt, bevor wir zum Vers 14 kommen, ziehe ich mal den 15. Vers vor. Und da geht es um die Heuchler. Auch die Heuchler, wenn wir in Kapitel 21, Vers 8 lesen, da werden sie als die Feigen bezeichnet, also die Feiglinge, müssen draußen bleiben. Sie waren nicht bereit, das Zeugnis Jesu kompromisslos zu bewahren. Ich lese einmal noch mal den Vers 15. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Stellt sich die Frage, warum erwähnt Johannes das jetzt hier? Und ich fand das Zitat wiederum von Johnson hier sehr hilfreich. Er beschreibt es so, Zitat, die hier genannten Vergehen, Zauberei, Unzucht, Mord, Götzendienst und Lüge tauchen alle schon in Offenbarung 21,8 auf. Wie wir im Zusammenhang dieses Verses schon sahen, liegt der Hauptzweck dieser Aussage wohl weniger darin, Christen mit der Zusicherung zu trösten, dass ihre äußeren Feinde bestraft werden. Vielmehr soll sie die warnen, die nur äußerlich oder heuchlerisch den Gemeinden angehören, aber vor dem Druck und der Versuchung der umgebenden heidnischen Kultur in die Knie gehen. Sie werden die Ewigkeit nicht in der Stadt Gottes verbringen, sondern im Feuersee. Klare Worte. Diejenigen, die einknicken, diejenigen, die auf die Knie gehen vor den Einflüssen der Hure Babylons, der Welt, sie gehören zu dieser Kategorie, die in Vers 15 beschrieben ist. Es heißt, sie bleiben draußen. Und deshalb ist dieser Aufruf zur Heilung ja so wichtig, dass wir die Worte der Weissagung bewahren und sie befolgen und keine Brücken schlagen zu der anderen Seite. Kommen wir jetzt aber zum Abschluss, zum Vers 14. Und das ist ja diese Seligpreisung, die siebte Seligpreisung, die siebte und die letzte Seligpreisung in Offenbarung. Da heißt es, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Von der herrlichen Stadt und dem Baum des Lebens haben wir ja in den letzten zwei Predigten schon ausführlich gehört. Und jubelte nicht unser Herz, wo wir diese wunderbare Beschreibung der Ewigkeit, dieser ewigen Herrlichkeit hörten? Glückselig bist du, wenn du ein Anrecht darauf hast, sagt diese Seligpreisung. Glückselig bist du, wenn du diese Vollmacht besitzt, könnte man es auch übersetzen, oder dieses Anrecht hast, in diese Stadt einzugehen und von diesem Baum des Lebens zu essen. Die Voraussetzung ist dieses besagte Kleid, das gewaschen sein muss. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben. Die Rede ist hier vom Kleid der Gerechtigkeit, das alleine Jesus uns geben kann. Wenn wir uns als Sünder vor Gott bekennen und ihn im Glauben als unseren Herrn und Heiland annehmen, schenkt er uns dieses Kleid. Und ich finde es besonders schön beschrieben in Jesaja 61, Vers 10. Da wird dieses Kleid uns beschrieben. Lass uns aufschlagen, Jesaja 61, Vers 10. Auch in der Offenbarung wird immer wieder über dieses Kleid gesprochen, der Überwinder. Es ist das Kleid der Heiligen. Und in Jesaja 61, Vers 10 heißt es, laut frohlocken will ich über den Herrn. Jubeln soll meine Seele über meinen Gott. Denn er hat mich in Gewänder des Heils gekleidet, mir den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt, wie einem Bräutigam, der sich den Kopfschmuck nach Priesterart zurichtet und wie eine Braut, die ihr Geschmeide anlegt. Denn er hat mich in Gewänder des Heils gekleidet. Es ist ein Geschenk unseres Herrn. Es ist die Gerechtigkeit Jesu, die er allen verleiht, die ihr Leben ihm anvertrauen, die ihr allen verleiht, die sich als Sünder erkennen und die zugeben, dass sie seine Rettung brauchen. Und wenn du in diesem Lobpreis mit einstimmen kannst, dann hast du das Anrecht. Dann hast du das Anrecht, in diese Stadt einzugehen. Dann hast du das Anrecht, von dem Baum des Lebens zu essen. Komm aber der Aufforderung nach, dieses Kleid reinzuhalten, indem du ein Leben in der Heiligung führst. Und wie wir schon in den Versen, die ich zitiert hatte, in den Stellen, die ich zitiert hatte, lernen durften, heiligen kann dich nur Jesus durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Er allein kann dich tadellos zu seinem Kommen vorbereiten. Du selbst kannst dich nicht heiligen. Und das ist etwas, wo wir auch erkennen müssen, dass wir als hilflose Bettler vor Gott stehen. Kennen wir es nicht? Dass wir bei uns Defizite erkennen und dann sagen, so, daran müssen wir jetzt arbeiten. Und dann geben wir uns Mühe und nach einer kurzen Zeit merken wir, funktioniert nicht. Dann fangen wir es wieder an und wieder und wieder. Aber die Schrift gibt uns einen viel besseren Weg. Die Schrift gibt uns den Weg, dass wir jedes Mal, wenn wir merken, dass wir sündigen, dass wir nicht so vor Gott leben, wie er uns sehen möchte, dass wir für ihn auf die Knie gehen und Buße tun, dass wir es ihm bekennen. Und sagen, Herr, bewirke du in mir das, was ich selbst nicht kann. Und dann in dieser Verheißung gehen wir die Sache an. Mit dieser Verheißung in unserem Gedächtnis, in unserem Sinn packen wir es an. Und wir werden sehen, wie Gott uns durch sein Wort leitet und führt, dass er uns auf Dinge hinweist, die geändert werden müssen, dass er ermutigt in andere Bereiche, wo wir mehr rein investieren. Wir werden erleben, wenn wir uns durch Gottes Wort läutern lassen, ausrichten lassen, dass wir andere Dinge, die uns hinderlich sind, immer mehr ablegen. Aber dazu ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes an uns heranlassen. Das ist das Entscheidende. Dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dass wir ihn nicht betrüben, dass wir ihn nicht verdrängen durch Dinge dieser Welt, die uns unsensibel machen für Gottes Reden. Und das ist ja gerade diese Gefahr, die die Hure Babylon mit sich bringt. Sie bringt uns viele interessante Impulse, vieles, was so reizend und so schillernd und so verlockend ist. Und das erste Ziel ist, uns erst einmal die Zeit zu nehmen, damit wir uns nicht mehr mit Gottes Wort beschäftigen, nicht mehr im Gebet mit ihm vereinen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir in der Heiligung nicht wachsen. Die Fehler, die uns unterlaufen, werden nicht mehr aufgedeckt. Und wir rutschen immer weiter in diese leicht umstrickenden Sünden, wie es die Bibel sagt, die uns lahm machen und die auch unser Zeugnis trüben. Die möchte uns, und ich stelle mich da voll in die Reihe, aufrufen, lasst uns eine brennende Leuchte sein. Lasst uns in dem, was uns Christus gegeben hat, ein klares Zeugnis sein. Lasst uns nicht darauf bedacht sein, uns der Welt anzupassen und diesem Weltlauf, sondern vielmehr Christus erkennen, von ihm ergriffen zu sein, wie wir es heute schon gehört haben, von ihm begeistert zu sein. Das werden wir nur, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Sei es als Gemeinde, in der Gemeinschaft, als auch in der Familie, als auch persönlich. Und lasst uns darum beten, dass der Herr uns nüchtern macht, dass er uns bereit macht, dass er an uns arbeitet. Und dass wir bewusst uns von ihm vorbereiten lassen auf sein Kommen. Amen.